Wir haben eben von diesem Propheten aus dem Alten Testament gehört, der diese Ankündigung bekommt, dass Gott selbst ihm begegnen will, von Elia. Und es ihm zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gut ging. Er geflohen ist vor Menschen, in eine Höhle, sich zurückgezogen hat. Wir haben eben gehört, als Gott ihm begegnet will, dass als erstes ein Hurrikan losbrach, der die Berge erschütterte. Von USA hört man das manchmal, dass so ganze in Städte so eine ganze Schneise reingezogen wird. Und wir haben bei uns auch schon mal Stürme erlebt, da haben sich Dachziegel gelöst, da sind Bäume umgeknickt, Äste abgerissen worden. Aber hier wird gesagt, dass dieser Sturm so stark war, dass Steine und Felsen losgerissen wurden. Und Elia dachte sicherlich zu diesem Zeitpunkt, jetzt kommt Gott. So ist es, wenn der allmächtige Gott die Bühne betritt. Das muss doch das Zeichen dafür sein. Aber der Text sagt, Gott war nicht in diesem Wind. Der Wind ging vorbei. Als nächstes lesen wir, dass die Berge anfingen zu wanken. Es brach ein starkes Erdbeben los und Elia dachte mit Sicherheit wieder, jetzt kommt Gott. So muss es sein, wenn Gott erscheint. Aber der Text sagt wieder, Gott war auch nicht im Erdbeben. Auch das Erdbeben ging vorbei. Und dann heißt es, dass ein Feuersturm losbrach, der über den Berg hinwegfegte und nahezu alles verzehrte, was sich dort befand. Und Elia dachte wieder, jetzt kommt Gott im Feuer. Das ist doch die Art, wie Gott sich zeigt, wie er ist. Aber wieder sagt der Text, Gott war auch nicht im Feuer. Und dann lesen wir, dass mit einmal eine ganz ruhige, sanfte Stimme zu hören war, die als erstes einmal nur den Namen des Propheten aussprach. Elia, warum bist du hier? Was hast du für Fragen? Worüber möchtest du sprechen? Und es beginnt hier eine Unterhaltung zwischen Gott und Elia. Und der Kern dieser Unterhaltung dreht sich darum, was für Enttäuschungen Elia erlebt hat. Ich habe uns das vorhin auch schon vorgelesen aus 1. Könige 19, dass er in seinem Dienst so wenig Erfolg gehabt hat. Er hat so viel versucht und es ist irgendwie nicht so wirklich gelungen, dass die Leute gegen ihn waren und jetzt er sogar um sein Leben fürchten muss. Und Gott und Elia sprechen darüber und dieser frustrierte und gebeutelte Prophet kann mit einmal so alles loswerden, was ihn beschwert, kann das endlich mal nennen, muss nicht mehr hier gute Miene zum bösen Spiel machen, sondern darf das alles mal sagen vor seinem Auftraggeber, vor seinem Gott. Und wisst ihr, ich bin ganz sicher, dass was bei Elia hängen geblieben ist, das war nicht der Sturm, das war nicht das Erdbeben, das war nicht dieser Feuersturm, so beeindruckend das vielleicht alles gewesen ist. Ich bin sicher, dass was bei Elia hängen geblieben ist, ist, dass er gespürt hat, die Begegnung mit Gott, das ist nichts Unangenehmes, das ist nichts, was mich einschüchtern soll. Das ist nicht von oben herab. Es ist auch nichts Vorwurfsvolles, Verletzendes. Nichts, was mich klein machen soll. Sondern diese Begegnung mit Gott, das ist vor allem anderen eine Begegnung mit einem wirklichen Gegenüber. Mit jemandem, der mich will. Der jetzt zuhören will, was in mir ist. Und Elia durfte erfahren, der Gott, dem ich folge, der ist vor allem anderen mein Freund. Dieser Gott ist beziehungsorientiert. Beziehungen sind ihm wichtig. Begegnung ist ihm wichtig. Er sprach mit mir. Er war besorgt um mich und mein Befinden, wie es mir geht. Wir haben Dinge besprochen, die mich sehr belastet haben. Und das ist das Thema, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen. Und auch wahrscheinlich das nächste Mal dann noch beschäftigen wollen, dass der Gott der Bibel in der Tiefe seines Herzens das Verlangen hat, mit dir, mit mir eine Beziehung zu haben, mit uns in Gemeinschaft zu sein, unser Freund zu sein. Der Gott der Bibel, wie wir ihn dort kennenlernen, ist ein beziehungsorientierter Gott. Nun hat Gott auch viele andere Eigenschaften. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass sie ja nicht so von einem Kumpelgott spricht. Ja, wir lesen auch davon, dass Gott mächtig ist, dass er durchaus Macht hat, dass er gerecht ist, dass er heilig ist, dass er souverän ist, dass er ewig ist und noch vieles andere mehr. Aber ich möchte so sagen, und ich glaube das von tiefstem Herzen, durch alle Seiten der Bibel hindurch entdecken wir immer wieder, dass Gott vor all diesen Dingen immer die Gemeinschaft sucht, die Beziehung sucht zu mir, die liebevolle Zuwendung sucht zu mir. Es ist ein Gott, der ein Gegenüber haben möchte. Und ich weiß nicht, ob euch dieser Gedanken viel bedeuten. Ich weiß nur, mir bedeutet diese Tatsache unglaublich viel, dass ich an so einen Gott glauben darf. Gott will eine Beziehung zu Thomas Bürgin. Ja, wieso das denn? Was findet der denn an mir? Ich weiß es nicht, aber er findet mich wichtig, er findet mich interessant. Er nimmt mich ernst. Meine Fragen, meine Wünsche, meine Zweifel, meine Sorgen, meine Vorlieben, meine Leidenschaften, meine Freunde, meine Freuden, meine Neigungen. Gott findet das alles wichtig. Er möchte das kennenlernen. Er möchte mich kennenlernen. Er möchte mein Freund sein. Und zwar nicht, weil ich so gut bin oder so begabt bin, sondern einfach nur, weil ich ich bin. Weil ich einfach so bin, wie ich bin. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet, dass ich bei Gott nichts beweisen muss, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern dass er da ist und sagt, Thomas, ich finde dich richtig gut. Ich möchte mit dir zusammen deinen Tag leben. Wisst ihr, wenn ich so auf mein Leben mit Gott zurückschaue, dann kann ich so zwei verschiedene Bereiche und Phasen erkennen, wie ich mit Gott gelebt habe. Der erste Bereich ist der, als mein Denken von Gott eigentlich noch gar nicht so viel mit Beziehung zu tun hatte. Man hat es einfach mehr so auch durchs Elternhaus eingeimpft bekommen. Ne? Morgens macht man irgendwie so seine stille Zeit oder so seine Andacht. Das bedeutet, ein Stückchen in der Bibel zu lesen und möglichst auch noch ein bisschen was zu beten. Und natürlich war er für mich dann auch irgendwie theoretisch ein Vater. Das hat man ja auch in der Kinderstunde gehört. Ne? Wenn man brav in die Kinderstunde geht, so wie unsere Kinder, dann hört man das ja. Aber doch war er für mich dann irgendwie so doch mehr wie so ein Übervater. Weit entfernt. Jemand, der mir keine Antwort gab auf meine Fragen. Mehr so der Präsident des Universums, heilig, souverän, unantastbar. Das hat das dann noch eines noch begünstigt, nämlich dass wir damals in Hamburg dann ein paar Jahre einen Jugendleiter hatten, der diese Seite Gottes sehr, sehr stark betont hat in seinen Themen mit uns. Der hat immer sehr deutlich so darauf hingewiesen, ich will jetzt gar nicht auf ihn schimpfen, er ist immer noch im Dienst und ich habe ihm viel zu verdanken. Also er hat mich in mancher Hinsicht wirklich gut auch geprägt. Aber so diese Botschaft, das war doch bei ihm immer und immer wieder herauszuhören. Die Botschaft vom heiligen, souveränen, unantastbaren Gott. Diesem Präsidenten des Universums, dessen Ratschluss von Anbeginn der Zeit feststeht und der, egal was wir Menschen tun, mit uns oder ohne uns zu seinem Ziel kommt. So, das war so das, was immer wieder so am Ende eines Themas von diesem Jugendleiter dann stand. So ist Gott, das ist der Gott, mit dem wir leben. Und das bewirkte in mir wiederum so, dass der Glaube an diesen Gott zu der Zeit eigentlich nichts anderes war als so eine Sammlung von Ideen und Aussagen über diesen Präsidenten des Universums. Es gab so ein paar Glaubensgrundlagen, die musste man lernen. Das musste man irgendwie auswendig können. Es gab so ein paar Lehrsätze, die musste man studieren und das war es dann auch im Grunde genommen. Gott selbst war für mich damit eigentlich so ein fernes Studienobjekt. Und der Glaube an Gott war damit nichts anderes als ein Moralkodex, den man auswendig lernen sollte und befolgen sollte. Tu dieses, tu jenes, dann wirst du belohnt, dann geht's dir gut, dann lebst du im Segen, dann ist Gott zufrieden mit dir. Und lass dieses, lass jenes, sonst wirst du bestraft, sonst folgt irgendwas in deinem Leben, da geht es dann nicht so glatt und so und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. So. Wisst ihr, ich habe in meinen Jahren damals vieles über Gott gelernt, was rein sachlich dann auch gut war und richtig war, aber es war für mich alles mehr dann so ein unpersönlicher Kopfglaube und mehr so dieses, sich ja richtig verhalten, ja das Richtige machen und nicht daneben treten, damit Gott nicht sauer auf mich ist. So diese Art von Glauben, dieser Kopfglaube, ich will es mal so sagen, der hat eine ganz gefährliche Ähnlichkeit mit allen Weltreligionen. Lass mich das kurz erklären. Wenn ihr so den Islam studieren würdet oder Buddhismus oder Hinduismus oder auch wirklich so dieses verfasste Christentum eigentlich, das gehört im Grunde genommen auch ganz genau dazu, dann begegnen einem überall diese Elemente. In all diesen großen Weltreligionen findet man irgendwo diesen Präsidenten des Universums und man findet einen Moralkodex, nach dem man leben soll und man findet das Versprechen von Belohnung und wenn man es schafft, danach zu leben und man findet auch diese Androhung von Strafe, wenn man es eben nicht schafft, danach zu leben. Aber wisst ihr, Leben mit Jesus, und das ist es, was unser Glaube im Grunde genommen ist. Leben mit Jesus ist anders als all die anderen Weltreligionen. Der Glaube an den Gott, den Jesus uns offenbart, das ist nicht nur eine Ideologie, das ist nicht nur ein Regelwerk, nicht nur irgendein Versprechen von Belohnung oder eine Androhung von Sanktionen, sondern der Kern, der wirklich wahre Kern des christlichen Glaubens ist ein Gott, der durch Jesus Christus eine persönliche Beziehung mit mir leben möchte. Als ich Bibelschüler im Praktikum in Erkelenz war, da hatte ich einmal eine interessante Begegnung. Ich hatte damals ich bin ein ganzes Jahr dort in Erkelenz gewesen, habe in der Gemeinde mitgearbeitet als Praktikant und auch gerade in der Jugendarbeit und hatte nebenbei aber einen Job als Elektriker in einer Werkstatt und hatte dadurch jeden Tag 8 Stunden Kontakt zu Leuten, die nichts, aber auch gar nichts mit Gemeinde und Glauben am Hut hatten. Und als einer meiner Kollegen herausfand, dass ich Theologie studiere, sagte er zu mir, ich hätte nie geglaubt, dass du sowas wie ein Pfarrer werden willst. Du bist irgendwie nicht der Typ für sowas. Und ich fragte ihn, wieso, was meinst du denn damit? Er sagte sinngemäß, du bist irgendwie nicht so diese Art religiöser Mensch, du bist doch eigentlich ganz in Ordnung. Ja, das war für ihn so in einem Satz. Du siehst nicht so aus, dass du dein Leben nach Gesetzen und Vorschriften ordnest und dass du deine Zeit zwischen staubigen Büchern verbringst und am Sonntag wieder den Zeigefinger erhebst und den Leuten verkündest, was sie alle nicht machen dürfen oder so. Und ich sagte zu ihm, gute Menschenkenntnis. Ich glaube auch, so bin ich nicht. Und so schätze ich mich selber auch nicht ein. Aber weißt du, das bedeutet es auch gar nicht, wenn man mit Jesus lebt. Das ist gar nicht das, wofür mein Glaube steht. Es ist nicht der Kern des Glaubens, sondern der Kern des Glaubens ist eine Beziehung, die ich leben darf, zu einem persönlichen Gott. Weißt du, ich spreche mit ihm und er spricht mit mir und er geht mit mir durch meinen Alltag und er ist interessiert daran, was mich beschäftigt und wie es mir geht. Und ich weiß noch, mein Arbeitskollege, der hat das, glaube ich, nicht verstanden. Vielleicht habe ich auch ein bisschen viel auf einmal gesagt. So, man ist dann ja immer gleich sehr missionarisch unterwegs und will dem jetzt irgendwie so verklickern, wie so der eigene Glaube ist. Der hat nur einen Kopf geschüttelt und hat sich dann auch weggedreht und das Gespräch endete da. Aber es ist so wichtig, wenn schon mein Arbeitskollege mich damals nicht verstanden hat, dass wir diesen Punkt verstehen. Denn das ist die Stelle, an der der Glaube an Gott, so wie Jesus ihn uns verkündet hat und wie Jesus es uns vorgelebt hat, sich grundlegend von jeglicher Religion unterscheidet. Wir sind nicht religiös in dem Sinne, dass wir da irgendwie einem Moralkodex folgen. Wir folgen einem Gott, der Mensch geworden ist, der uns vorgelebt hat, was es heißt, gottgefällig zu leben. Wir folgen Jesus Christus. Und wir wollen uns jetzt und dann eben auch das nächste Mal noch einen Text anschauen, in dem deutlich wird, was für Auswirkungen das hat, wenn wir eine persönliche Beziehung zu diesem Gott haben. Und das ist der bekannteste Psalm der Bibel, das ist der Psalm 23. Wir wollen uns heute und in meiner nächsten Predigt mit diesem Psalm Stück für Stück auseinandersetzen und wir gehen den dann so nacheinander durch und ich werde immer ein paar Anmerkungen dazu machen, dann gehen wir wieder weiter. Wir machen heute noch einfach nur den Einstieg in die ersten Verse und das nächste Mal geht es dann bis zum Ende durch und ich habe ihn uns mal aufgeschrieben und ich würde mal sagen, wir probieren das einfach mal. Habt ihr das Ding runtergeladen? Na, dann könnt ihr es mal anmachen. Indem wir ihn selber zusammen mal miteinander lesen, Manche kennen ihn eben noch auswendig aus der Luther-Übersetzung, deswegen habe ich auch die Luther-Übersetzung jetzt hier nochmal gewählt, auch wenn sich das so ein bisschen älter anhört, aber das ist, dass es eben manchen Leuten auch noch so im Ohr ist. Wir sprechen mal gemeinsam ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir beginnen mit den Versen 1 bis 3. Die habe ich dann auf der nächsten Folie, die kannst du auch ruhig dann stehen lassen. Dann haben wir sie vor Augen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dieser Psalm stammt von David. Und David war sozusagen ein Universalgenie des Alten Testaments. Wisst ihr, was Universalgenies sind? Das ist noch was anderes als ein Spezialgenie. Es sind Menschen, die auf ganz vielen unterschiedlichen Gebieten ungewöhnlich große, starke Fähigkeiten haben. Also nicht nur in einem Punkt, sondern in vielen verschiedenen. Albert Einstein zum Beispiel, das war ein Spezialgenie, würde ich sagen. Und zwar auf dem Gebiet der theoretischen Physik. Da machte ihm keiner was vor, wird auch der größte Wissenschaftler genannt in diesem Bereich auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, Leonardo da Vinci ist so ein Gegenbeispiel. Der war ein Universalgenie auf ganz vielen verschiedenen Gebieten. Er war genial als Maler, als Bildhauer, als Architekt, im Bereich der Anatomie, als Mechaniker, als Ingenieur, als Naturphilosoph. Und wisst ihr, David des Alten Testaments hier, der war auch so eine Art Universalgenie. Sein Leben hat zunächst mal ganz unspektakulär als Schafhirte begonnen. Also nicht so weit oben, nicht wahr? Aber dann wurde er sehr bald ein Weltklasse-Musiker, ein Weltklasse-Dichter, ein genialer militärischer Anführer, ein genialer Wirtschaftsmanager, ein Weltklasse-Spitzenpolitiker, ein Weltklasse-Diplomat. Es gab am Ende nicht mehr viel Dinge, wo David nicht gut war. Und als er sich jetzt hinsetzte, um diesen Psalm 23 zu schreiben, einen Psalm, in dem er jetzt beschreiben wollte, wie Gott ist, was für ein Wesen er hat und was er für Gott empfindet, da hatte David einen riesigen Erfahrungsschatz aus ganz vielen Disziplinen, aus denen er hätte wählen können, so von dem er jetzt nimmt, so wie er Gott jetzt beschreiben will. Viele, viele Dinge, auf die er zurückgreifen konnte. Musiker, Dichter, Feldherr, militärischer Anführer, Wirtschaftsmanager, Spitzenpolitiker, Diplomat. Welchen dieser Bereiche würde er wählen, um Gott zu beschreiben? Er geht zurück zu der Zeit, als er ein Junge war und als er als Hirte die Schafe seines Vaters gehütet hat. Er sagt, das ist der treffendste Vergleich für Gott. Der Herr ist wie ein Hirte, der mich weidet, der Gutes für mich will, der mich zu frischem Wasser führt, der meine Seele wiederherstellt. Und ich möchte euch mal fragen, ist das Bild eines distanzierten, statischen, unerreichbar fernen Präsidenten des Universums? Doch wohl nicht. Es ist das Bild eines liebevoll sorgenden Gottes, der deine Bedürfnisse kennt und der dich versorgen will und der sich um dich bemüht. David sagt, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Was heißt erquicken? Das ist so einer von diesen alten Begriffen. Eine andere Übersetzung sagt, die Seele sättigen. Der Seele neue Kraft geben. Sie aufbauen. Und da lasst uns noch einmal einhaken. Denn David sagt damit, Leute, hört mir zu, ihr alle habt eine Seele. Du hast einen inneren Menschen, du hast eine Seele. Ein Restaurant kann deinen äußeren Körper satt machen. Eine Bücherei, eine Schulung, eine Fortbildung kann deinen Verstand ernähren. Aber du hast auch eine Seele, die ernährt werden muss. Du hast eine Seele, die es hungert. Die es hungert nach Liebe, nach Wahrheit, nach Reinheit, nach Gerechtigkeit, nach Hoffnung. Ihr habt Seelen, die Hunger haben. Ein guter Hirte wird seine Schafe zur Nahrung führen, zu grünen Weiden, zu frischem Wasser. Und David sagt, genau so ist es, wie ich Gott erlebt habe. Er hat meine Seele zu einem Ort geführt, wo sie Nahrung findet. Er spricht zu mir, er begegnet mir und ich werde satt. Ich werde innerlich satt auf eine Art und Weise, wie ich es sonst nirgendwo werden kann. In seiner Gegenwart erlebe ich etwas, was nirgendwo anders auf dieser Welt für mich sonst habbar und erreichbar ist. In keinem Restaurant, in keiner Bücherei, in keinem Vortrag der klügsten Leute dieser Welt. Das alles kann unseren Verstand ernähren, aber doch nicht die Seele. In keinem Vergnügungspark, in keiner Netflix-Serie, in keiner Extremsportart, in keinem noch so exotischen Urlaubsziel. Wisst ihr, warum es so viele Menschen gibt, die kein Vergnügen auslassen, das man auf dieser Welt erleben kann? Warum manche Leute alles für ihr Hobby opfern? Oder warum es immer und immer wieder neue Trends gibt um uns herum? Immer wieder so, das ist der letzte Schrei. Dies und so muss man sein, so muss man sich geben. So Dinge, wo die Menschen hinterherlaufen und in sich aufsaugen. Es hat einen Grund, weil all diese Menschen hoffen, dass so endlich einmal ihre Seele satt wird. Aber es funktioniert nicht. Die Seele wird nicht satt von Vergnügen, von Genuss. Wisst ihr, warum es so viele Menschen gibt, die Geld raffen und ausgeben, um Geld zu raffen und wieder auszugeben? Weil ihre Seele an Unterernährung leidet, weil sie merken, hier ist etwas, was gestopft werden muss. Und sie versuchen so ihren Hunger zu stillen. Oder wisst ihr, warum es so viele Menschen gibt, die von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung hüpfen? Und dabei doch nie zur Ruhe kommen. Weil sie immer wieder hoffen, dass jetzt dieses eine Mal ich meinen Seelenverwandten getroffen habe. So sagt man doch, oder? Derjenige, der meiner Seele gut tut. Derjenige, der mich von innen heraus, aus dem Innersten versteht. Derjenige, der mir endlich einen Sinn für mein Leben gibt. Nun bin ich bei ihm angekommen. Und wisst ihr, natürlich, das ist wundervoll, dass Gott uns dieses Geschenk gemacht hat, dass wir Freunde, Lebenspartner, Menschen haben dürfen, mit denen wir unser Leben teilen. Aber sie sind nicht in der Lage, dieses Loch in unserer Seele zu füllen. Das ist eine Überforderung für den anderen Menschen. Und das genau ist der Punkt, an dem auch dann wieder viele Beziehungen scheitern. Weil ich ihm genau das aufbürde, du musst für mich da sein, du musst dieses Loch in meiner Seele füllen. Das kann er nicht. Menschen können das Loch in deiner Seele nicht füllen. Und David sagt uns hier, das kann nur einer. Das kann nur unser Schöpfer. Leute, kommt doch zu Gott. So heißt es seit so vielen tausend Jahren in diesem Psalm 23. Leute, kommt doch zu Gott. Gott allein ist fähig und auch willens, dir zu begegnen, die Bedürfnisse deiner Seele zu befriedigen und diesen Hunger, den du spürst, den du gerade in stillen Stunden immer wieder irgendwo ganz weit hinten dann doch wieder spürst, zu stillen. Haben wir Lust bekommen, David zuzuhören? Merken wir, dass er was versteht vom Leben? Merken wir, dass er schon mitgekriegt hat, wie Menschen ticken. Dass er an sich selber gemerkt hat, wo es fehlt. Was er selber in seinem Leben ausfüllen kann und was eben auch nicht. Ja, dann lade ich uns ein, dass wir uns diesem Psalm 23 noch ein bisschen näher zuwenden. Und das nächste Mal geht's weiter. Und ich hoffe, ihr seid dann alle dabei.